Was macht eigentlich der Notar? Darum geht's heute in unserem Podcast.
Willipedia Podcast. Mit allem, was Sie über Wirtschaft, Steuern und Recht wissen müssen. Und zwar nicht nur auf Mallorca, sondern global. Wir sprechen mit echten Experten über echte Themen. Von aktuellen Trends bis hin zu praktischen Insights.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Timothea Imionidou. Ich bin Podcast-Producerin bei der Plattest Group. Und bei mir ist heute wieder Yvonne Plattest, Geschäftsführerin und die Leiterin der Rechtsabteilung. Hallo Yvonne.
Guten Morgen.
Wir sprechen ja heute über den Notar auf Mallorca. Was macht er eigentlich? Wofür ist er zuständig?
Also der Notar macht hier auf Mallorca oder in Spanien genau das Gleiche, was er auch in Deutschland macht. Er beurkundet Verträge, er macht Beglaubigungen, er macht ganz, ganz viele Dinge. Ich habe immer mal so spaßenshalber gesagt, in meinem zweiten Leben werde ich Notar in Spanien, weil hier wirklich sehr, sehr viel mehr vom Notar beglaubigt, protokolliert werden muss, als es vielleicht in Deutschland ist. Auf der anderen Seite hat der Notar hier doch zum Teil ganz andere Dinge, die er machen muss, andere Haftungssachen. Er ist nicht so komplett zu vergleichen wie ein Notar in Deutschland. Also es ist zum Beispiel so, man kann natürlich hier eine Immobilie kaufen, theoretisch auch ohne Notar. Ne? Bierdeckel drauf schreibst, ich kaufe jetzt deine Immobilie per Handschlag. Warum sollte man das nicht tun? Logischerweise hast du keine Gewähr, dass du ins Grundbuchamt kommst. Nur wenn du zum Notar gehst, eine Urkunde fertigst, diese Urkunde muss dem Grundbuchamt vorgelegt werden und dann müssen die Steuern und sowas alles bezahlt werden. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass du dann ins Grundbuch kommst und damit abgesichert bist gegenüber Dritten. Wir reden ja jetzt hauptsächlich über die ganze Kaufgeschichte. Was macht ein Notar während eines Kaufs einer Immobilie? Er macht natürlich, wie ich eingangs schon gesagt habe, sehr, sehr viel mehr. Aber in Bezug auf den Kauf einer Immobilie ist das ein sehr, sehr wichtiger Aspekt.
Also und als Käufer stehe ich ja jetzt noch am Anfang meines Kaufprozesses. Ich kenne keinen Notar. Was mache ich? Wie gehe ich damit um?
Also ich gehe mal davon aus, dass du eine Restaurier, einen Anwalt hast, der dich bei dem ganzen Kaufprozess begleitet. Der wird dann in deinem Interesse einen Notar raussuchen. Wonach geht man logischerweise? A, spricht vielleicht sogar der Notar deine Sprache, dann ist das mit der Verständigung sehr viel einfacher. Oder aber du hast auch einfach mehr Vertrauen. Das ist eine neutrale Person. Und wenn der dir dann erklärt, was ABCDE ist, ist es nochmal was anderes, als wenn du irgendeinen Freund hast, der für dich die Dinge übersetzt, als Beispiel. Ne? Hinzu kommt aber natürlich bei der Wahl, ich sage immer so schön, der Käufer hat immer die Wahl der ersten Nacht oder das Recht der ersten Nacht. Das heißt, du kannst den Notar wählen. Da du dich aber natürlich nicht auskennst, fragst du, wen kann ich nehmen? Da geht man, wo ist die Immobilie? Wo ist der nächstgelegene Notar? Spricht der vielleicht meine Sprache? Ist der gut in der Abwicklung der Urkunden? Da haben wir zum Beispiel Unterschiede von A bis Z. Also wir haben einen, wir kennen Notare, da dauert das fast 3-4 Wochen, bis du die Urkunde vielleicht bekommst, um sie dann dem Grundbuchamt, dem Eigentumsregister einzureichen und so weiter. Das ist natürlich schlecht, 3 Wochen ist vielleicht ein bisschen viel, aber 2 Wochen Minimum. Es gibt andere Notare, da hast du schon 1-2 Tage später die Urkunde. Das ist also ein großes Augenmerk. Die Sprache hatte ich eingangs gesagt. Aber mit zu beachten ist vielleicht auch der Punkt, nimmt mein Notar Treuhandgelder an? Das heißt, du bezahlst ja bei dem Optionsvertrag 10%. Idealerweise gehen diese 10% auf das Treuhandkonto eines Notars. Nicht jeder Notar macht das in Spanien, weil das ist natürlich auch Aufwand für ihn. Er muss auch eine Hinterlegungsurkunde protokollieren. Also insofern sind das ganz viele Parameter, wo dich dein Anwalt berät, welchen Notar du so vielleicht nehmen solltest.
Also du hast ja auch gerade gesagt, die Urkunde macht ja der Notar. Mhm. Aber was macht da mein Anwalt?
Nichts.
Oh, das ist ja gut. Ich bezahle den für nichts.
Für nichts. Also der Notar macht hier, hatte ich ja eingangs auch schon gesagt, hat sehr, sehr viel weniger Haftungen als ein Notar in Deutschland. Aber der Notar muss natürlich gefüttert werden. Also dein Anwalt bereitet die Notarurkunde vor. Sprich, er sendet alle notwendigen Unterlagen dem Notar. Der Notar macht daraus eine Urkunde. Ein Entwurf einer Urkunde. Dein Anwalt wird diese Urkunde wenn er gut ist, ins Deutsche für dich im Vorfeld übersetzen, damit du auch am Notartermin weißt, was protokollierst du dann da. Und dann sind da halt alle Dinge drin, die notwendig sind, die im Vorfeld schon viele Dinge aus dem Optionsvertrag Einfluss nehmen, aber dann auch final der Geldzufluss. Woher kommt das Geld? Da müssen ja sämtliche Zahlungswege nachgewiesen werden, weil wie zahle ich dann am Notar? Zahle ich beispielsweise mit einem Geldkoffer? Natürlich nicht. Mache ich eine Überweisung? Mache ich einen bankbestätigten Scheck? Wie ist das? Also der Notar muss den gesamten Zahlungsstrom vom Beginn von den 10% bis zu der Restzahlung alles nachweisen. Das heißt auch die Einbehaltungen, da können wir ja vielleicht nachher noch mal ein bisschen was zu erzählen. Dazu ist der Notar verpflichtet, auch im Zuge des Geldwäschesystems. Die Identifizierung der Personen, die da sind, er wird dir am Notartermin nochmal einen aktuellen Grundbuchauszug ziehen, möglichst am gleichen Tag, wo dann genau drin steht, der Verkäufer ist wirklich der Verkäufer, hat sich nicht in der Zwischenzeit schon einen Tag vorher geändert und du kannst dieses Rechtsgeschäft mit Sicherheit und mit ruhigem Gewissen ab.
Und das steht alles in der Urkunde drin.
Genau.
Und der Notar wird aber ja am Tag des Notartermins auch nochmal aktiv.
Ja, das ist das. Er identifiziert die Verkäufer und die Käufer. Er wird in jedem Fall unter Umständen, da führe ich vielleicht nochmal aus, du machst ja ein oder zwei Tage vorher nochmal eine Übergabe deiner Immobilie. Da kann es ja passieren, dass du nochmal Mängel feststellst oder Dinge, die eigentlich abgesprochen worden sind, doch nicht realisiert worden sind. Und all diese Möglichkeiten, die du bei der Übergabe der Immobilie im Vorfeld feststellst, müssen nochmal in die Urkunde Einfluss nehmen. Also wenn das natürlich nur eine zerbrochene Fliese ist, die da nicht behoben worden ist, wie auch immer. Man muss dann von der Wertigkeit ausgehen. Was hast du festgestellt? Wenn man an, du hast ein riesiges Mängelprotokoll, dann ist es so, dass auch der Notar das Mängelprotokoll nochmal aktiv einfließen lässt am Notartermin in deine Urkunde. Vielleicht arbeitet man da mit einem Einbehalt, dass der Notar denn nicht die gesamte Summe auszahlt, sondern erst mit Nachweis der Behebung der gesamten Mängel den Grundbuchauszug zieht. Er schaut, ob da noch irgendwelche Belastungen sind. Er erklärt dir, welche Belastungen auf der Immobilie liegen. Was er aber nicht macht, er sagt dir nicht, das ist illegal, das ist jetzt nicht illegal, da solltest du vorsichtig sein. Er schaut sich sämtliche Unterlagen an, die von Rechts wegen mitprotokolliert werden müssen, wie Bewohnbarkeitsbescheinigung, gibt es einen Marktreferenzwert? Also es ist seit einiger Zeit auch notwendig, diesen Marktreferenzwert mit zu protokollieren. Das heißt, du kaufst eine Immobilie für 1 Million beispielsweise und der Marktreferenzwert beträgt 900.000, dann ist das alles fein. Ist der Marktreferenzwert 1,5 Millionen, muss das alles A protokolliert werden und B müssen dann die Steuern nach dem von dem Marktreferenzwert bezahlt werden. Meistens ist aber immer der Kaufpreis höher. Aber es ist zum Beispiel auch wichtig, dass wenn es keinen Marktreferenzwert gibt, dass denn der Notar reinschreibt, für diese Zone, für diese Immobilie gibt es keinen aktuellen Marktreferenzwert. Also was ich damit sagen will, er wird tätig, aber natürlich nicht selbstständig, sondern alles im Zusammenhang mit deinem Anwalt, der sich aktiv um deine Notarurkunde kümmert.
Und zum Thema Zahlung, du hast ja schon angedeutet, wie ich bezahle. Es gibt ja auch so eine Art Zahlungsplan. Was ist das genau oder was?
Ja, wir reden immer von einem Zahlungsplan, weil es gibt ja unterschiedliche Zahlungen, die in dem Prozess des Kaufes durchgeführt werden. Das sind die 10%. Es wird also genau kommuniziert, diese 10% in Höhe von sind von dem Konto auf das Konto mit dem Inhaber bei der und der Bank geflossen. Das zweite ist, es werden vielleicht Einbehaltungen durchgeführt. Der Verkäufer ist ein Nichtresident, das heißt, er ist steuerlich in einem anderen Land veranlagt.
Ja.
Heißt, das Finanzamt sagt sich, okay, da ist jetzt, bleiben wir mal bei einem Beispiel, ein Deutscher, der verkauft hier seine Immobilie, erzielt einen großen oder nicht so großen Gewinn, wie auch immer, ist verschwunden und ich müsste jetzt als Finanzamt diesem Käufer hinterherrennen, um meine Kohle zu kriegen, sage ich es mal ganz salopp. Deshalb sagt das der spanische Staat ganz entspannt, 3% vom Kaufpreis werden erstmal per se sofort an das Finanzamt überwiesen werden. Und du als Verkäufer kannst diese 3% dir wiederholen von uns, wenn du deine Gewinnerklärung machst, deine Gewinnsteuererklärung. Und das sind dann Dinge, die im Nachgang passieren müssen. Ebenso ist es natürlich wichtig, Du hast eine, die Wertzuwachssteuer, die bezahlt werden muss, die ja eigentlich der Verkäufer zahlen muss. Aber damit deine Immobilie oder die zu kaufende Immobilie für dich als Käufer auch lastenfrei ist, wird diese Wertzuwachssteuer auch vom Kaufpreis gleich einbehalten und deine Historia, dein Anwalt, überweist das an das Finanzamt nachweislich, dann bekommt das der Verkäufer als Nachweis und damit haben wir die Gewähr, dass deine Immobilie auch im Nachgang lastenfrei ist. Der Notar kann alles Mögliche reinschreiben, verpflichtet A, B, C, D, E, die und die Personen müssen das machen, aber wenn die das am Ende nicht machen, stehst du als neuer Eigentümer in der Immobilie da und sagst, ein bisschen dumm gelaufen, jetzt muss ich aktiv werden, um diese gesamten Zahlungen noch durchzuführen, als Beispiel. Ne, dann gehen wir noch um die Grundsteuer, die dann anteilmäßig vom Jahr bezahlt wird. Vielleicht die Hypothek, wenn dann eine laufende Hypothek ist, muss die ja gelöscht werden. Da muss es eine Hypothekenlöschungsurkunde geben. Es gibt so vielfältige Zahlungen, die berücksichtigt werden. Der Makler wird immer am Notartermin bezahlt. Meistens wird diese Summe auch vom Kaufpreis gleich separiert überwiesen. Also das muss dein Anwalt im Vorfeld genau analysieren, damit A, der Notar das in seiner Urkunde vermerken kann und das ganz transparent auch im Außenverhältnis dokumentiert ist, wie sich der einzelne Kaufpreis zusammensetzt und was davon wie bezahlt worden ist.
Also wenn man das alles so hört, dann ja, kann man sich eigentlich sicher sein, dass mit dem Ende des Notartermins ist dann alles stimmig, oder?
Das so sollte es sein, dass es stimmig ist. Natürlich diese Mängelliste, das könnte sein, dass man jetzt feststellt, okay, wir müssen doch noch 20.000 Euro, 10.000 Euro, wie auch immer, einbehalten, weil es gibt doch gravierende Mängel. Dann ist das damit per se ja noch nicht erledigt, weil dann behält der Notar diese Summe ein, um dann erst nach Nachweis der Erledigung der Arbeiten auch diese Auszahlung durchzuführen.
Ja.
Was der Notar aber macht, ist nach der Beurkundung wird er sofort eine Blockierung des Grundbuchamtes durchführen, damit zum Beispiel der Verkäufer nicht eine Tür weiter zum nächsten Notar geht und dann die Immobilie nochmal verkauft.
Ach ja.
Das ist so, das macht er, darum kümmert er sich, aber die einzelnen Zahlungen, die Eintragungssachen, das Abholen der Urkunde mit all den Dingen, da kümmert sich dann hoffentlich dein Anwalt drum.
Und wenn wir jetzt schon so über Geld und Kosten reden, was kostet denn eigentlich der Notar?
Sehr, sehr viel weniger als gedacht,
ja,
im Vergleich zu Deutschland, weil er ja auch sehr viel weniger Haftung vornimmt.
Ja.
Da vielleicht sage ich mal so per se, ich hatte neulich eine Immobilie, 10 Millionen, da hat der Notar, ich glaube, um die 5.000 Euro genommen. Also es sind andere Richtlinien. 5 Millionen wird er wahrscheinlich irgendwas mit 4.000 Euro nehmen. Also das sind sehr viel geringere Kosten, als man es von einem deutschen Notar gewöhnt ist.
Und das ist aber prozentual zum Kaufpreis?
Das sind unterschiedliche, wie viele Seiten hat die Urkunde, welche rechtlichen Dinge sind damit einbegriffen und so. Und dann das gibt keine klare Regelung, dass man sagt, bis zu der Summe, es ist mein Honorar XY, sondern es ist wirklich ganz unterschiedlich. Und dann gibt es natürlich auch, das kann man sich immer gar nicht vorstellen, der eine Notar sagt, ich nehme die Anzahlung auf mein Konto, der nächste Notar sagt, mir, das habe ich gar keine Lust zu, mache ich gar nicht oder nur unter bestimmten Umständen. Von der Restzahlung mal ganz zu schweigen. Wir reden ja immer noch von der Anzahlung, aber viele möchten ja auch gerne, dass die Restzahlung auf das Konto des Notars geht, damit er dann am Notartermin die diversen Zahlungen vornimmt.
Ja.
Das macht auch nicht jeder Notar. Deshalb, so wie eingangs gesprochen, müsste man genau, wenn man genau weiß, wie die Zahlungen vollzogen werden, spricht man halt im Vorfeld ab, macht das dieser Notar, ist das normal oder sagt der, bei dem passiert das gar nicht. Ganz sensibel sind sie natürlich immer mit Schweizer Konten, mit Steuerparadieskonten oder der Käufer ist ein Deutscher und das Geld kommt auf einmal aus der Schweiz. Da sind noch ganz viele größere Hürden zu nehmen und Nachweise zu erbringen, damit das dann akzeptiert wird, logischerweise.
Richtig,
ja. Und Atomphysik, aber das ist eben ganz wichtig, dass man das immer beachtet. Was der Notar vielleicht auch noch machen muss, wenn du zum Beispiel als Käufer noch am Tag der Beurkundung noch nicht über die sogenannte NIE-Nummer verfügst, kannst du kaufen.
Dann kann ich trotzdem kaufen.
Ja, du kannst kaufen, aber es muss eine Ergänzungsurkunde erklärt werden. Das heißt, Der Notar wird natürlich sagen, hier sitzt die Person XYZ, die NIE-Nummer ist beantragt und dein Anwalt, Herr Müller-Lüdenscheid, ist berechtigt, für dich die Ergänzungsurkunde durchzuführen. Das heißt, da musst du dann als Käufer gar nicht mehr dabei sein, aber in dem Moment, wo deine NIE-Nummer vorliegt, geht dein Anwalt für dich zum Notar und dann wird es ein zwei-, dreiseitiges eine Urkunde erstellt, die dann sagt, hiermit teile ich mit, dass Timothea jetzt über die NIE-Nummer so und so verfügt.
Haben wir ja auch schon in einer separaten Folge besprochen. Ne? Also deshalb nochmal der Appell, die NIE-Nummer so schnell wie möglich besorgen.
Ja, ist auf jeden Fall sinnvoll. Genau. Ist
sinnvoll. Mhm. Auch die Folge über die NIE-Nummer gibt es natürlich auf willipedia.plattes.net und da finden Sie auch alle weiteren Infos und weitere Podcasts. Das war's mit dem ersten Teil zum Thema Notartermin. Vielen Dank, Yvonne. Noch mehr Infos und noch mehr Folgen gibt's online auf willipedia.plattes.net. Willipedia, auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt.